Wir springen jetzt eigentlich nur, machen heute das große Länderreisen. Wir springen jetzt eigentlich nur vom einmal über die Anden und paddeln ein klein wenig nordwärts und befinden uns dann auf einer Insel, die aus ganz anderen Gründen ein ja, imaginärer Ort ist für deutsche Sehnsüchte, als es vielleicht Chile und bestimmte Teile Argentiniens für viele Deutsche gewesen sind. Und bewegen uns nach Haiti, Ole Fram.
Genau. Hegel und Haiti heißt das Buch von Susan Buck-Morse, das jetzt bei Suhrkamp in der Übersetzung erschienen ist, schon vor 2 Jahren in den USA veröffentlicht wurde. Und das zweite Buch, das wir uns anschauen wollen, ist von Yannick Lahens, einer haitianischen Autorin, die über das Erdbeben, das vielleicht der einen oder dem anderen noch erinnerlich ist, das ist am 12. Januar 2010 die Insel, die eh schon gebeutelte Insel, erschütterte, und sie hat das Buch Und plötzlich tut sich der Boden auf, anlässlich des Erdbebens geschrieben. Ganz interessant, aber da gehe ich dann später noch genauer drauf ein, weil sie exakt vermeidet, sowas wie eine Katastrophenberichterstattung zu machen, sondern eher intellektuelle Auseinandersetzung mit einer Insel, die, du hast es erwähnt, ja doch sehr viel Mythisierung ausgesetzt ist. Die populärste ist sicher der Voodoo, eine Religion, die auf Haiti seit vielen Jahren gepflegt wird und eigentlich bis heute, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der aktuelle Stand ist, aber immer wieder mal nicht anerkannt wurde oder meistens nicht anerkannt wurde. Es gab eine kurze Phase, wo es anerkannt wurde, als Religion, als religiöse Praxis, zugleich aber eben sozusagen, wie sagt man, 80% der Haitianer sind katholisch, 100% sind Voodoo, also wo klar ist, es ist auch jetzt nicht eine Religion, die auf Ausschließlichkeit beruht, aber eher exakt solche seltsamen Mythen wie den Zombie oder die Puppe, in die Nadeln gestochen werden, hervorgebracht hat. Da ist ein bisschen historische Nüchternheit angebracht und Susan Buck-Morse, die könnte der einen oder dem anderen erinnerlich sein, durch ihre wunderbare, großartige und wirklich lesenswerte Studie Dialektik des Sehens, in der sie versucht, eigentlich sowas wie eine nachträgliche Rekonstruktion des Passagenwerkes von Walter Benjamin vorzunehmen. Das heißt, sie schaut sich das Passagenwerk oder das, was vom Passagenwerk von Benjamin überliefert ist, an, dass der ja so Mitte, Ende der 20er Jahre begonnen hat und über 12 Jahre Material gesammelt hat. Es sind zwei dicke Bände, die versucht sie sozusagen nochmal zu deuten und in eine eben Dialektik des Sehens zu bringen. Also jemand, die deutlich sich in der Tradition der kritischen Theorie versteht. Ein zweites Buch hat sie gemacht, das habe ich nicht gelesen, aber es ist, glaube ich, auch großartig, über die Bildlichkeit der Sowjetunion. Also ein Versuch, eigentlich eine nachträgliche Deutung der dort produzierten Bilder mit dem Durchgang durch den Stalinismus. Hegel und Haiti ist basiert auf einem Artikel, der vor über 10 Jahren in Critical Inquiry erschienen ist, also eigentlich eine kleine Studie, die aber dann doch einige Diskussionen, Erschütterungen, glaube ich, in der Hegel-Gemeinde erzeugt hat. Was Susan Buck-Morse anders hat, dann nochmal gar nicht sozusagen Antworten auf die Kritiker oder antwortend auf die Kritiker, sondern eher nochmal weiterarbeiten an dem Feld, was bedeutet eigentlich die Revolution auf Haiti welthistorisch. Und um das ein bisschen zu ermessen, muss man jetzt, glaube ich, kurz ausholen und erläutern, was eigentlich die Geschichte der Insel Haitis ist. Es ist über deren Vorgeschichte, also vor der Kolonisierung, relativ wenig bekannt. Es haben da auf jeden Fall Menschen gelebt. Die sind aber schnell durch die Kolonisatoren in die Berge vertrieben worden. Und für alle, die eine ähnlich schlechte Geografie wie ich haben, Haiti ist die eine Hälfte einer Insel, deren andere Hälfte die Dominikanische Republik ist. Und es gibt ein großes Gebirge, das diese beiden Hälften trennt. Und die verschiedenen Kolonisatoren, Aufsässer unter anderem Spanien, die eben auch das Land die Dominikanische Republik die Hälfte besetzt gehalten haben, eine Zeit lang auch die andere Hälfte, dann aber durch verschiedene Verträge das an Frankreich abgetreten haben, die im Laufe des 17., 18. Jahrhunderts, insbesondere des 18. Jahrhunderts, ausgesprochen lukrative Plantagenwirtschaft etabliert haben, die wirklich in sich schon industriell, länderbasierte industrielle Landwirtschaft des Zuckerrübenanbaus, also der Zuckerproduktion, zu der Zeit ein ausgesprochen teures Gut. Das war unter anderem deshalb lukrativ war.
Zuckerrüben oder Zuckerrohr?
Zuckerrohr, natürlich, für Rüben. Also die haben ihm Zucker hergestellt. Haiti zur reichsten Kolonie ihrer Zeit gemacht. Also wir reden jetzt so von 1760 rum. Allerdings eben um den Preis, dass die Lebenserwartung der aus Afrika importierten Sklaven selten höher als 5 Jahre war. Oder durchschnittlich 5 Jahre, so muss man sagen. Das heißt, wirklich ständig neue Arbeitskräfte, die aber natürlich nicht als Menschen gesehen wurden, sondern als zu handelnde Dinge, und die dann eben eingesetzt wurden, und wenn sie dann gestorben sind, dann hatten eben neue gekauft. Das heißt, es war lukrativer oder der Profit war besser zu machen mit dem Neukauf von Sklaven, als es, wenn die zum Beispiel unter Umständen leben zu lassen, denen sozusagen eine längere Lebenserwartung gebracht hätte oder zum Beispiel darauf zu setzen, dass die sich reproduzieren. Es war das ist, finde ich, von heute aus immer schwer vorstellbar, dass es so eine Ökonomie gegeben hat. Aber zu dieser Ökonomie kamen darüber hinaus ausgesprochen grausame Behandlung der Sklaven. Da sind auch viele einfach an dem Umgang durch die Vorarbeiter oder die Herren der Plantage, die einfach totgeprügelt wurden. Es ist eine der Strafmaßnahmen, waren Leuten Schießpulver, also Explosionsstoffe in den Hintern zu stopfen und sie dann anzuzünden. Wirklich furchtbaren Umgangsweisen gab es dort. Und der Moment, in dem das welthistorisch sozusagen in die, wenn man so möchte, in die Weltgeschichte eintritt, aber in einen durchaus vergessenen Teil der Weltgeschichte, das hat sich eben erst, kann man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren in der Forschung massiv geändert, dass überhaupt wahrgenommen wurde, dass auf Haiti ab 1790 ein revolutionärer Prozess in Gang gekommen ist, der dann so 1805 rum abgeschlossen ist, auf die eine oder andere Weise. 1790, das ist völlig klar, Französische Republik, 1789 beginnt die Revolution in Frankreich, in Paris. Und als Teil dieser Revolution wird eben auch gerne mal erzählt, dass dann in den Kolonien ja auch Aufruhr war. Aber die Revolution in Haiti ist aus verschiedenen Gründen besonders. Sie ist deshalb besonders, weil sie sehr früh zu einer Sklavenrevolte wird. Also nicht nur die Bürgerlichen sagen hier, König ist weg, wir müssen jetzt was Neues machen, sondern eben die Sklaven sich gemeint fühlen. Und das ist, hier setzt Susan Buck-Morse, um das vorwegzunehmen für das ganze Buch, an, dass sie im Prinzip zeigt, dass die Universalität der bürgerlichen Revolution von den Sklaven erkannt wurde. Und durch dieses Erkennen oder dieses Anerkennen, der Wert sozusagen, was die universelle Menschheit nennt, geschaffen wird, die bis heute, wenn man so möchte, ein Versprechen für eine andere Gesellschaft als dann die bürgerliche auch geschaffen hat, herstellt. Das ist ein historisch übrigens sehr komplexes Feld, mit dem sie sich weniger beschäftigt als diese Revolution. Da sind viele Details. Wir haben ja im Dezember schon mal den Stefan Rinke interviewt, der in seinem wirklich lesenswerten Buch Revolution in Lateinamerika ein großes Haiti-Kapitel hat, wo er die Details, die ich jetzt eben nicht ausführen möchte, dieser Revolution erzählt. Und um es aber kurz zu machen, ist das Interessante, dass diese Revolution eben schnell gelingt. Ein General bei den Kämpfern, also es ist die Sklaven machen die Aufstände, zerstören große Teile der Plantagen, übernehmen im Prinzip auch Teile der Herrschaft. Natürlich gibt es die Mulatten im Land, die auch versuchen, also die sozusagen sind zum Teil frei gewordene, also länger schon freie Sklaven, die gibt es natürlich dann schon, die zum Teil besser ausgebildet sind und sich dann auch zum Teil dann an die Spitze dieser Bewegung setzen. Einer, Toussaint Louverture heißt er, also hat er sich dann selber genannt, also die Louverture, die Eröffnung der Würde von C.L.R. James in seinem Buch Die schwarzen Jakobiner von 1938, ein trotzkistischer Historiker, der in Toussaint eigentlich so einen Vorläufer Trotzkis sieht und mit so einer trotzkistischen Revolutionstheorie, also die Massen machen die Revolution, aber sie brauchen eben Führer, die sie leiten, dann diese Revolution interpretiert. Und tatsächlich aber erstmal aufregend ist, dass das der Versuch dieser Revolution ist, eine neue Gesellschaft für alle aufzubauen, also der Weißen inklusive. Das scheitert dann letztlich daran, dass die Franzosen, also nicht nur die Franzosen, sondern auch dann England, Spanien immer wieder versuchen, das Land zu erobern. Also alle sind natürlich wollen natürlich diese lukrative Kolonie nicht verlieren oder sie eben erst gewinnen, wie die Engländer. Und Frankreich startet dann unter Napoleon dann auch eine Expedition, in der sie versuchen, das Land zurückzuerobern. Ein Cousin Napoleons wird dahin geschickt. Man ist sich nicht sicher, ob Napoleon ihn nicht einfach loswerden wollte. Wie auch immer scheitert diese unter anderem am Gelbfieber, sterben unglaublich viele Leute. Aber es gab, und das ist ein wichtiger Teil der Geschichte der Moderne, auch Vorschläge in Frankreich, dass man sollte das erobern, alle Sklaven, alle Menschen zu dem Zeitpunkt, die auf Haiti leben, umbringen und dann einfach neu importieren und die Plantagenwirtschaft wieder aufbauen. Das sind also sozusagen so Vorboten eines modernen Vernichtungsvorstellungen, die tatsächlich sehr, sehr erinnernswert sind. Susan Bagmors widmet sich diesem Stoff unter anderem, ich habe das schon angedeutet, weil sie eben diesen Moment, dass französische Truppen dort landen und sie hören, dass die befreiten Sklaven, also die ehemaligen Sklaven, die Marseillaise singen und sich natürlich fragen, sind wir hier eigentlich im richtigen Kampf? Sind nicht das unsere Brüder, weil wir schließlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Menschen meinen? Wir meinen das hier nicht nur für sozusagen die weißen Pariser Franzosen, sondern das sind doch unsere Ideale. Und wenn die Marseillaise singen, haben sie nicht recht. Und genau dieser Moment der Irritation oder die polnischen Regimenter, die sich weigern, ich habe vergessen, wie viele, aber so 60.000 Menschen einfach ins Meer, 6.000 Menschen, ich muss kurz nachgucken, einfach ins Meer zu treiben. 600 waren es so, pardon, das ist eine typische Übertreibung. Aber die sozusagen das polnische Regiment, das sich eben geweigert hat und tatsächlich dann, als die haitianischen Revolutionäre unter Dessalines dann alle Weißen umbringen, aber die Polen verschonen. Wie auch immer. Susan Bagmors widmet sich, hat einen Seiteneinstieg zu diesem Thema, nämlich sie hat sich Hegels Herr-Knecht-Dialektik angeschaut und sich gefragt, woher er diese hat. Und das insbesondere, weil sie der Ansicht ist, dass gerade das Verschweigen Hegels dieses historischen Ereignisses, das sehr wohl in Europa und in Deutschland wahrgenommen wurde, also die Zeitschrift Minerva hat unter anderem darüber berichtet, von der wir wissen, dass Hegel sie gelesen hat. Wir wissen auch, dass Kleist, zum Beispiel Heinrich Kleist, die Hochzeit von Santo Domingo genau über diese Revolution schreibt. Das heißt, es gibt eine Rezeption, das wird übrigens von Bagmors nicht erwähnt. Und sie schaut sich sozusagen diese Hegel, also fragt sich sozusagen angesichts der Hegelschen Geschichtsschreibung, was machen wir eigentlich jetzt mit dieser Revolution und denkt, dass diese Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft in diesen zeitgenössischen Kontext der haitianischen Revolution zu setzen ist. Und die Frage, die sie sich eben stellt, deutet sich an, ist im Prinzip Universalgeschichte, also nach der Kategorie der Universalgeschichte, und das ist ein bisschen schade, das ist im deutschen Titel nicht mehr lesbar, das ist sozusagen nur noch im Untertitel für eine neue Universalgeschichte. Der Originaltitel ist einfach Hegel, Haiti and Universal History, und das ist natürlich ist auch der Versuch einer Provokation von eher so einer postmodernen Geschichtsschreibung, die sagt, ja, es gibt viele verschiedene Geschichten und so, und die Kategorie der Universalgeschichte auch in der Geschichtsschreibung eigentlich ad acta gelegt ist. Also es würde kaum jemand wagen, zu sagen, ich schreibe nochmal oder nur sehr konservative Historiker, ich schreibe nochmal eine Universalgeschichte. Und Susan Bagmors möchte aber genau diese Kategorie quasi rehabilitieren.
Aber für Susan Buck-Morris gelten doch eigentlich zwei Adjektive, die ich von einem befreundeten Redakteur dieser Sendung aufgreife, die er immer benutzt, um etwas besonders als gelungen zu charakterisieren, nämlich aufregend und präzise. Also es gibt das Aufregende an Susan Buck-Morris ist doch, dass sie, wenn ich das richtig weiß, auch keine ausgebildete Philosophin ist, sondern meiner Meinung nach sowas wie einen Lehrstuhl für politische Theoriegeschichte oder sowas zumindest lange Zeit hatte. Ich glaube, da ist sie nochmal gewechselt. Und schon ihre Arbeit bei Benjamin ja, die eine Außenseiterposition war. Also das ist vielleicht das wirklich vielleicht Aufregende an ihr, dass sie außerhalb vieler Debatten steht und dennoch aber mit hoher Präzision und Genauigkeit auf Schlüsselereignisse und Schlüsseltexte zugeht und die mit eben genau diesem fremden Blick, diesem etwas befremdeten Blick rekonstruiert und deshalb nicht in Fallen läuft, in die unser einer vielleicht läuft, weil man auf den ausgetretenen Pfaden des Denkens, das einem so vertraut ist, sich bewegt, sondern dass sie eben deshalb Blicke öffnet. Denn zum Beispiel diese Rekonstruktionsarbeit an dem Passagenwerk, die wird ja gerade von den Herausgebern der kritischen Walter Benjamin-Ausgabe nachvollzogen und man staunt immer wieder nur, wie richtig sie gelegen hat an so vielen Stellen. Und zwar intuitiv. Und dann aus der intuitiven Rekonstruktion tatsächlich ja, die versucht hat, mit Beweisen philologisch abzusichern. Also tatsächlich klassisch hermeneutisch dann. Und gleichzeitig ist sie aber jemand, die natürlich Theorie sehr, sehr viel gelesen hat, sehr gut gelesen hat und die sie dann immer auch wieder angebracht hat. Das spricht doch eigentlich dafür, dass genau mit Haiti sie da einen Gegenstand haben könnte, an dem sie all ihre Stärken wieder ausspielen kann.
Na, absolut. Das ist, man muss deutlich sagen, das ist schon, seit ich die englische Ausgabe gelesen habe, war ich mir nicht immer sicher, ob es nicht auch ein Übersetzungsfehler ist, dass nämlich Herr Knecht als Herr Sklave verstanden wird. Und der deutsche Knecht, oder den Knecht, den Hegel meint, ist ja nicht notwendig der Sklave. Und trotzdem ist es aber das, was ich wirklich beeindruckend finde, sie ist schon eine Autorin, die auch gerne mal die Fußnoten so lang macht, dass dann nur noch drei Zeilen des Textes oben sind und der Rest wird sozusagen in der sehr sorgfältigen und sehr, sehr insistenten Fußnotenarbeit geleistet. Sie hat wirklich, das kann man sagen, glaube ich, durch ihren Artikel richtig eine neue Aufmerksamkeit, also durch den ersten Artikel von Hegel und Haiti, wirklich auch Leute dazu animiert, nochmal historisch nachzuschauen. Also sie bezieht sich dann auf zwei, drei Bücher, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind. Und hat tatsächlich, also das hat ein bisschen was von so einer Detektivarbeit, wo man sagt, okay, es ist in diesem Fall ja kein Mord geschehen, aber es ist sozusagen, es ist etwas verschwiegen worden, was aber, von dem wir aber ganz viele Spuren finden können und auch sehr Spuren, die gerade unter Linken dann eher gerne mal so eBay sind. Also ein Beispiel zu nennen, es zeigt sie sehr schön, wie Voodoo und Freimaurertum Verbindung hat und Hegel durchaus Verbindung von Freimaurertum. Und dann liest sie eben, das ist so eine wirklich von Benjamin eben auch geschulte allegorische Lektüre also von Allegorien, wenn man so möchte, aber die gleichzeitig eine allegorische Lektüre von Bildern ist. Da finde ich sie manchmal auch ein bisschen sehr direkt. Also man hat dann, weiß ich nicht, jemanden, der bei einer Voodoo-Zeremonie in Ohnmacht fällt und jemand, der bei einer Freimaurer-Zeremonie in Ohnmacht fällt. Das sind sozusagen sehr, sehr direkte bildliche Analogien. Aber das ist, finde ich, dann auch nicht verkehrt. Und was sie von Benjamin insbesondere hat, ist die Werf, den Begriff der Geschichte zu prüfen. Ich zitiere sie mal kurz oder auch ein bisschen länger, wenn es recht ist. Vielleicht kommen wir dann darüber nochmal ins Gespräch. Sie schreibt, die kritische Geschichtsschreibung ist ein ständiger Kampf, bei dem es darum geht, die Vergangenheit aus dem Unbewussten eines Kollektivs zu befreien, das die Grundlagen seiner eigenen Existenz vergessen hat. Und diese Befreiung, also dieser Kampf, wo deutlich ist, das Kollektiv muss sozusagen seiner Herkunft immer wieder neu bemächtigen eigentlich. Das finde ich schon eine ziemlich aufregende Sache, weil die Frage ist, welches ist denn das Kollektiv? Und das ist bei Susan Buck-Morris nichts Geringeres als die Menschheit. Und das ist, ich zitiere nochmal weiter, sie fragt dann, ist es möglich, Universalgeschichte jenseits der Grenzen ausschließender begrifflicher Rahmen noch einmal neu zu denken? Und das ist natürlich genau die Frage. Universalgeschichte hat ja immer ist sozusagen am Ursprung des Eurozentrismus beteiligt, also Hegels Idee in der Weltgeschichte, die Geschichte des Weltgeistes oder des durch den Weltgeist durchwirkten Geschichte zu schreiben, also der Anspruch, alle historischen Fakten deuten zu können, ist natürlich eine, die dann beim Protestantismus rauskommt, dem Hegel selbst, also dann sozusagen als Spitze der historischen Reflexion. Und genau diese Ausschlüsse will Susan Buck-Morris nicht. Da finde ich es übrigens sehr, also viel, viel poststrukturalistischer, als sie es sich, glaube ich, selber sehen möchte. Und fragt dann weiter, sind wir Menschen in der Lage, Hegels Interpretation umzudrehen und uns nicht länger als Werkzeuge der Geschichte zu betrachten, deren partikulare Handlungen nur dann eine Bedeutung haben, wenn man sie einem umfassenden Konzept, und sei es die Freiheit der Menschheit, subsumiert, das sich in der Geschichte entfaltet, können wir uns ein kollektives Subjekt vorstellen, das so inklusiv ist wie die Menschheit selbst? Gibt es heute einen Weg zur Universalgeschichte? Und das finde ich schon aufregend in einer Zeit, wo deutlich ist, dass der Begriff der Menschheit eben gerne unter sozusagen eben dann so einer poststrukturalistischen Kritik längst zerfallen ist. Also man sagt, naja, die Menschheit, das ist doch, wenn das so weiße westliche Forscher sagen, meint das doch auch immer nur die weißen Westler und eben nicht die ganze Menschheit. Und dass sie hier schon genau über, also die welthistorische Bedeutung Haitis da sieht, dass nämlich Menschen sozusagen das, was sie universelle Menschheit nennt, für sich beansprucht hat. Und um das nochmal ein bisschen genauer an einem weiteren Zitat zu sagen, sie schreibt dann, die Definition der Universalgeschichte, die sich an dieser Stelle abzuzeichnen beginnt, lautet, anstatt eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen als gleichberechtigt anzusehen, sodass das Individuum immer nur indirekt, vermittelt durch eine kollektive kulturelle Identität, als der Menschheit zugehörig gedacht wird, das wäre eben die postmoderne Variante, sagt Susan Buck-Morris, müssen wir erkennen, dass die universelle Menschheit gerade an den Bruchstellen historischer Abläufe sichtbar wird. Und damit meint sie die Revolution auf Haiti. Denn in diesen Momenten der geschichtlichen Diskontinuität verleihen Menschen, deren Kultur bis zum Zerbersten belastet wurde, einer Humanität Ausdruck, die alle kulturellen Grenzen überschreitet. Und nur wenn wir uns auf mitfühlende Weise mit diesem rohen, freien und verwundbaren Zustand identifizieren, können wir verstehen, was sie uns sagen wollen. Die gemeinsame Menschheit existiert trotz aller Kultur und all ihrer Unterschiede. Das ist natürlich starker Tobak für jeden, der eben auf so ein Differenzdenken kommt der Mensch ist immer nur innerhalb seiner kulturellen Kontexte und Machtverhältnisse bildet er sich. Und sie versucht eben zu zeigen, dass die Sklaven auf Haiti, wie sie es eben hier schreibt, zum Zerbersten belastet, also tatsächlich unter Lebensbedingungen, die wirklich eine Form von Unerträglichkeit haben, das ist jede Einfühlung, denke ich, sehr, sehr schwer fällt. Und dabei genau da sozusagen zeigt, dass es eben sozusagen Universalismus gibt, der quasi kulturellen Unterschiede unwichtig oder unbedeutend, also die kulturellen Unterschiede und ihre Wertproduktion unbedeutend scheinen lässt. Und um das vorwegzunehmen, aber das müssen die Hörerinnen und Hörer nochmal dann selber nachlesen, aus dem Ende des Buches noch zwei Zitate. Bei der Universalgeschichte geht es um eine doppelte Befreiung, die der historischen Phänomene und die unserer Vorstellungskraft. Indem wir die Vergangenheit befreien, befreien wir auch uns selbst. Es gilt, die Grenzen unserer Imagination Stein für Stein abzutragen und so allmählich jene Form der kulturellen Einbettung zu lockern, die die Bedeutung der Vergangenheit in einer Weise festlegt, die unsere Freiräume in der Gegenwart einschränkt. Und das ist im Prinzip sehr benjaminisch. Also zu sagen, wir müssen in die Geschichte gucken und dann im Prinzip in unserer Gegenwart einen neuen Freiraum freisprengen. Also Benjamins Begriff der Geschichte hat da sehr martialische Worte für. Susan Buck-Morris macht das angenehmerweise so ein bisschen weniger martialisch. Hier wird eben Stein für Stein abgetragen. Weiter. Wir leben hinter kulturellen Grenzzäunen und es ist ein Segen für die Politiker, dass diese gut bewacht werden. Im Kampf für die Befreiung der Fakten aus den kollektiven Geschichten, in die sie eingebettet sind, geht es darum, die Porosität eines globalen sozialen Feldes, auf dem individuelle Erfahrungen nicht in erster Linie hybrid, sondern schlicht menschlich sind, ans Licht zu bringen und diese Porosität auszudehnen. Die Fähigkeit, die ausschließende Loyalität gegenüber bestimmten kollektiven Identitäten hinter sich zu lassen, ist genau das, was historischen Fortschritt ermöglicht. Hier sind schon Begriffe, die ich schwierig finde, also eben den des historischen Fortschritts, aber die werden wieder in einer bestimmten Weise auch selbst porös, denn diese Porosität interessiert sie viel mehr.
Das ist auch ein zentraler Begriff Benjamins, ne? Also der sozusagen die Fortschrittsbewegung und ihr merkwürdig diffuses Bewegungsmuster ja auch relativ gut beschreibt. Also der kommt ja eigentlich aus der Beschreibung von Stadtgeografie, und ich glaube, zum ersten Mal taucht er im Neapel-Aufsatz auf und setzt sich dann über die viele der Stadtporträts fort und findet sich dann tatsächlich später wieder in den geschichtsphilosophischen Thesen. Also da werden schon verschiedene Begriffe Benjamins gegeneinander und miteinander ins Ensemble gesetzt oder in Stellung gebracht. Entschuldigung, diesen Einwurf.
Ja, genau. Und vielleicht sozusagen, ich lese mal die letzten drei Sätze. Also wollen wir die Vergangenheit befreien, so werden Ausgrabungsarbeiten notwendig sein, Arbeiten, die es nicht über Grenzen hinweg durchzuführen gilt, sondern bei denen es überhaupt keine Grenzen gibt. Die wertvollsten Funde warten an den Rändern der Kulturen, dort zeigt sich die universelle Menschheit. Also ein bisschen pathetisch, aber finde ich aufregend. Letzter Absatz, dieses Projekt wird niemals abgeschlossen sein, man wird immer wieder auf unendlich viele neue Anknüpfungspunkte stoßen. Und wenn diese ohne irgendeine Form der Herrschaft miteinander verbunden werden sollen, dann ist hier kein synthetisches Verfahren gefragt, sondern ein additives, synkretistisches, nach allen Seiten offenes. Das Projekt der Universalgeschichte wird nie ans Ziel kommen, es wird von neuem beginnen an einem anderen Ort. Ich kann mit so einem Pathos ja immer ganz gut was anfangen, weil ich eben schon aufregend finde, dass überhaupt jemand sagt, wir müssen, wenn man so möchte, die Geschichte der Menschheit neu schreiben. Und das deutet Buckmores an, durchaus auch die Geschichte des Proletariats als eben einer Menschheit, die universell ist und die genau sich konstituiert ohne Ausschluss. Und im Anschluss an dieses Buch hat übrigens Slavoj Žižek in seinem ich weiß gar nicht, ob es schon das letzte oder schon das vorletzte ist, Buch First as Tragedy, Then as Farce, wie ich finde, eine ziemlich tolle Versuch einer Neufassung des Proletariats gewagt. Also das ist tatsächlich da auch sehr lesenswert. Und ich finde, dass das Buckmores, wie immer man dann sozusagen zu Details steht, da finde ich nochmal so einen Raum wirklich frei macht für eine Arbeit, die immer wieder und immer wieder neu zu leisten ist, nämlich sich der Geschichte und das übernehme ich jetzt mal einfach, der Geschichte der Menschheit zu widmen. Und da entsprechend ranzugehen. Das macht sie, wie gesagt, dann im Detail, so wie sie dann auch die Revolution von Haiti liest und diese ganzen Mythen, die sich um diese auch ranken. Also es gibt da im Bois Caiman, also in einem Wald, soll es angeblich ein Voodoo-Ritual gegeben haben, in dem eben die Sklaven geschworen haben, Freiheit oder Tod und solche Dinge. Das nimmt sie, finde ich, sehr, sehr geschickt auf und erzählt sie aber immer genau mit einer Verschiebung, die eben den Anspruch, den sie hier stellt, auch dem gerecht wird.
Ein sehr schönes Stichwort ist doch gerade gefallen in dem Susan Buckmores Zitat, nämlich eines, dass ja sozusagen die Kunstpraxis, die auch die religiöse Praxis und die geschichtsphilosophische Praxis der Haitianer selber ins Spiel bringt, nämlich das ist ja das Prinzip des Synkretismus.
Genau.
Du hast vorhin angekündigt, dass du zu diesem Thema religiöse Musik uns einspielen möchtest. Es wäre doch jetzt eigentlich eine gute Brücke zwischen den beiden Büchern, das jetzt genau zu tun.
Ich spiele vorher, das kann ich machen. Sekunde, das dauert jetzt einen kleinen Moment, weil ich ein anderes Lied vorbereitet hatte.
Was hast du denn vorbereitet?
Das ist wahnsinnig. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich möchte vorspielen von einer Aufnahme von der Filmemacherin und Anthropologin Maya Darren, und zwar von zwei Platten, aber ich beginne jetzt mit der mit dem Voodoo. Aufnahmen, die hat also in den 40er Jahren sehr früh mit der Filmkamera und einem Aufnahmegerät an Voodoo-Zeremonien teilgenommen. Es ist dann Anfang der 70er, nach ihrem Tod, hat ihr Mann den Film The Divine Horseman zusammengestellt. Das ist ein ziemlich toller Film, wie ich finde. Den gibt es auf YouTube, glaube ich, fast vollständig in so Fragmenten zu sehen. Ist auch als DVD veröffentlicht und wirklich ein sehr spannend, weil sie eigentlich, also es ist ein bisschen in dem Film schon deutlich, es ist dann sozusagen umgewendet in eine wirklich so eine fast so ethnologische Dokumentation, die aber eben überhaupt nicht deutet, sondern eher verschiedene Motive erzählt, auf eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Weise. Maya Deren hat so viel Material gesammelt, dass sie selber nie sich in der Lage fühlte, das zu ordnen. Und ist ja bekannt, das soll ich sagen, eher durch, die hat in Cannes unter anderem einen Preis für den experimentellen Avantgarde-Film ohne Ton, auch in den 40er Jahren, gewonnen. Kam also sozusagen durchaus erstmal von einer Filmpraxis, die gar nicht so ethnografisch ist, und hat eben auf den Zeremonien, ist es ja so, das sollte man noch kurz erläutern, im Voodoo, ist es ja so, dass die Götter angerufen werden und es dann je nach Situation aber auch eben sein kann, dass der Gott in den Menschen, in einen der Anwesenden fährt und dann für eine Zeit lang deshalb Divine Horseman diesen Menschen das Bild reitet.
Das ist zu hoffen, das ist das Ziel des Rituals. Klappt nicht immer, aber
das genau. ist das. Ja, es ist aber auch von den Göttern, es gibt sozusagen bei manchen Göttern ist das gar nicht im Zentrum. Also das ist, dass sie sozusagen in den Menschen reingehen, soweit ich das erinnere. Aber das eigentlich bei den meisten ist es so, dass sie das sozusagen das Ritual nur dafür da ist, dass eben dieser eine Gott sich im Menschen und in dem Film ist ein wirklich unglaubliches Beispiel dafür. Also das wirklich schon eine Fremdheit erzeugt, die ich, also tatsächlich, wo es ihr wirklich gelingt, dass was einem fremd an diesem Ritual sein muss, also nämlich diese Besessenheit, die das wirklich im ganz wörtlichen Sinne ist, aufzuzeichnen. Sie hat, ich spiele einfach einen Teil aus eben sie hat wie gesagt, ist auch in den 80er Jahren sind ihr Aufnahmen eben auch als Platte erschienen, und ich spiele einfach einen Teil, das ist ein langes Stück, aber ich spiele jetzt mal einfach einen Teil daraus. Thank you. Genau. Ich hoffe, das war ist überhaupt über durch die Telefontechnik halbwegs übertragen worden.
Es ist ein Ligner-typisches Experiment. Ich glaube, die Verzerrung der Technik haben tatsächlich zur gewünschten Verfremdung noch beigetragen. ja, es war ein bisschen schwer zu hören, aber ich glaube, das ist verzeihlich bei so einem relativ kurzen Ausschnitt. Falls es hier in diesem Sender sowas wie die ganze Platte noch gibt, dann müsste man sowas eigentlich mal spielen.
Also, ja, ich bin auch, das sollte man tatsächlich angehen, weil ich habe im Zuge einer bestimmten Recherche relativ viele Platten aus den 70er und 80er Jahren, also noch Vinyl, freundlicherweise auf CD überspielt bekommen. Das ist hier in Berlin in der lateinamerikanischen Bibliothek möglich. Sie haben eine große Plattensammlung, also unfassbar groß, wo man wirklich sehr viele rare Sachen kriegt und die werden dann einfach für weniges Geld eben auf CD gebrannt. Das ist ein sehr, sehr toller Service.
Genug mit der Hauptstadtwerbung. Machen wir weiter mit dem zweiten Band.
Erstmal noch ganz kurz die Absage Hegel und Haiti ist in Bad Mors. Wenn ich das zusammenfasse, ist es wirklich ein Lektüre-Muss für jede und jeden, die überhaupt noch daran denken, dass man sozusagen an der Frage von wie auch immer linker Politik arbeiten möchte. Das zweite Buch lässt sich schneller erzählen. Das ist eben von Janik Lyons, einer Autorin, die im Rotpunkt Verlag unter anderem den Roman Tanz der Ahnen veröffentlicht hat, den ich nicht gelesen habe. Ich hatte mir das Buch bestellt, weil ich dieses Erdbeben damals ja durchaus einige von hier wahrgenommen wurde, man schon feststellen konnte, dass das tatsächlich immer noch Haiti irgendwie ein seltsamer Raum ist. Und was man dazu wissen muss, ist, dass mit dem Sieg der Revolution in Haiti 1805 alle europäischen und dann auch die amerikanische Nation natürlich sofort einen Boykott verhängt haben und die Verarmung dieser Insel aktiv vorangetrieben haben. Also die USA haben zum Beispiel einen 60-jährigen Handelsboykott aufrechterhalten. Frankreich hat Reparationen in unmöglicher Höhe gefordert, die Haiti aber eingehen musste, weil sie eben Angst vor einer erneuten Invasion hatten. Janik Lahns schreibt, der 12. Januar 2010 hat eine schmerzliche Katastrophe zum Vorschein gebracht, die ebenso verheerend ist wie das Erdbeben selbst, unsere Bilanz als Nation nämlich. Und hier ist zugleich die Bilanz der Beziehungen zwischen den Ländern des Nordens und denen des Südens. Haiti, die erste schwarze Republik, wurde von allen großen Sklavenhandels- und Kolonialmächten isoliert, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bestraft und gezwungen, Schulden an Frankreich zu zahlen, weil der unterjochte Neger für das für damalige Zeit Undenkbare gewagt hatte und seine Freiheit zurückerobert hatte. Die haitianische Erfahrung liefert ein Modell. Sie nimmt Anfang des 19. Jahrhunderts an und Ausprägungen dessen vorweg, was man später die Nord-Süd-Beziehungen nennen wird. Man sieht, der Ton ist hier ein sehr nüchterner. Wer bei einem Buch, und plötzlich tut sich der Boden auf, einen Erdbebenbericht erwartet, finde ich, von einem sehr angenehmen und sympathisch zu lesenden Bericht über die Situation Haitis heute überrascht, der vielleicht den einzigen Nachteil hat, dass es zum Teil dann, wie ich finde, doch eher etwas banal Nachdenken über Literatur zum Teil ergänzt sein. Also wenn sie zum Beispiel fragt, wie der Literatur ihren Anteil und ihren Vorteil verschaffen, wie Literatur schaffen im Angesicht des Unglücks, dann ist es doch so ein bisschen, also klingt es an solchen Stellen fast ein bisschen phrasenhaft. Also ein weiterer Satz wäre, die Literatur leuchtet den Albtraum bis in seinen letzten Winkel aus und weist zugleich den Ausweg daraus. Da weiß ich nicht genau, ob das wirklich dann das Buch leistet. Es gibt so eine zweite Spur in dem Buch, wo sie an einem Romanfragment arbeitet, einer Liebesgeschichte. Das ist so finde ich tatsächlich ganz, ganz angenehm, also dann so gegengeschnitten als so eine Sache, wo sie dann angesichts dessen, was da passiert, nicht genau weiß, wie sie damit umgehen soll, angesichts eben der unglaublich vielen Toten und dessen, wie sie schreibt, das Erdbeben bringt sozusagen, macht die Armut sichtbar, also es ist, treibt sozusagen, also erschüttert das Land so, dass es in die Sicht, also die Armut in die Sichtbarkeit getrieben wird, allerdings ohne den Effekt, dass dann auch viel daran geändert wird. Im Gegenteil, sagt sie sehr deutlich, dass die Hilfsorganisationen, die dann dahin gekommen sind, zum Teil größere, mehr Probleme schaffen als beseitigen. Sie selber ist dann an einem Filmprojekt beteiligt, in dem Jugendliche Kameras in die Hand bekommen und die Geschichte von einem armen Viertel erzählen. Das klingt, fand ich, sehr aufregend, auch in der Art und Weise, wie da wirklich versucht wird, Leute eben nicht sozusagen zu bevormunden, sondern ihnen Mittel in die Hand zu geben, selber Dinge zu tun. Sie weist immer wieder darauf hin, dass die Armen in Haiti gelernt haben zu überleben mit dem und das sozusagen eine großes Können ist und ich zitiere noch einmal: Die Widerstandskraft der Haitianer zu glorifizieren hat etwas Exotisierendes, und das ist im Übrigen ein Fehler, den Susan Buck-Moss auch nicht macht. Also das wäre ja schnell ein großes Problem. Wir anderen, intellektuelle oder privilegierte Haitianer, ertappen uns auch dabei. Und das zeichnet Yannicks Buch im Übrigen aus, also eine sehr kritische Selbstreflexion. Und das Ausland hat daraus so oft ein Leitmotiv gemacht, dass es zum Klischee verkommen ist. Leben statt zu überleben würde uns gewiss weniger exotisch, dafür aber zu normal lebenden und folglich auch sterblichen Menschen machen.
Aber das ist doch, das nimmt doch auch ganz viele der Topoi auf, die uns immer im Umgang mit Haiti begegnen, ne? Der ein Failing State, also ein Land, was eigentlich nicht funktionstüchtig ist, nie gewesen ist und nie sein wird. Und das Traurige oder das Zynische an der Situation jetzt knapp anderthalb Jahre nach dem Erdbeben ist doch, dass alle vorher gesagt haben, dass das Land nicht aus eigener Kraft das wird meistern können, was dort zu tun ist, aber dass sobald die westlichen Hilfsorganisationen sich dort einmischen, alles nur noch schlimmer wird.
Ja.
Und genau das ist sozusagen eingetreten. Und die Frage ist für mich an der Stelle doch immer, wie liest man dann eigentlich diese Geschichte? Also das ist doch eigentlich genau die Frage wieder, die Susan Buck-Moss doch auch aufgeworfen genau. hat. Also gibt es einen Ausweg aus das, was wir aus unserer Sicht als eine ewige Spirale nach unten lesen? Und die es ja nicht sein kann, denn das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, ist doch quasi eins zu eins Zurückweisen all solcher Label und Zuschreibungen.
Genau.
Also mehr so eine Frage von, lasst uns doch einfach mal leben, ohne dass wir sozusagen dem ständig entweder eurer ewigen Fortschritts- oder eurer ewigen Katastrophenlogik unterworfen sind.
Ja, na, absolut. Und wenn aus dieser Perspektive, wenn Susan Buck-Moss von diesen Disruptionen spricht, dann würde Yannick, glaube ich, ganz trocken antworten: Naja, also auf dieses Erdbeben als Unterbrechung hätten wir verzichten können.
Ja.
So, und das ist tatsächlich, also deshalb ist das, finde ich, auch sozusagen eine gute Ergänzung nochmal, weil es eben sicher nicht so ein, also es gibt da noch eine Analyse des Homo Ökonomikus, wo man der Yannick Lahens sicher nicht in allen Teilen zustimmen möchte, und des Homo Politicus, aber tatsächlich ist es trotzdem eben erstmal auch ein angenehm nüchterner Blick auf der Versuch sozusagen, die eigenen Verhältnisse sichtbar oder beschreibbar zu machen. So, und genau in der Weise, sie schreibt vielleicht für die Liberation in Frankreich, also dass das überhaupt mal wahrgenommen wird, was da der Fall ist.
Naja, das ist sicherlich nochmal ein Unterschied zwischen Frankreich und uns. Also ich glaube, dass in Frankreich selber schon mal noch ein Land wie Haiti noch präsenter ist als bei uns.
Ja.
Wir sind doch sehr, 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 sehr eingeschlafen in unserer sehr insulären Lage hier und kümmern uns eigentlich um den Rest der Welt zunehmend weniger. Außer es werden Bundeswehrsoldaten am Hindukusch getötet, dann interessiert uns das plötzlich. Aber auch nur dieses Faktum.
Genau.
Also die Frage ist doch aber natürlich hätten sie gerne auf das Erdbeben verzichtet, aber sie hätten auch genauso gerne natürlich eigentlich auf Papa Doc und Baby Doc verzichten sollen.
Wirklich?
Ja, aber die Frage ist doch dann liegt aber auch tatsächlich in ihrer Hand. Also ein Erdbeben liegt nicht in der Hand der Haitianer, aber bestimmte andere Dinge, die katastrophal in diesem Land laufen, liegen schon in der Hand der Haitianer. Und ist dann nicht sozusagen das Credo, ja, lasst uns doch einfach mal in Ruhe, nicht ein bisschen wenig? Denn man könnte natürlich als Zyniker sagen, naja, und wenn wir euch jedes Mal, wenn wir euch in Ruhe lassen, müssen wir dann kommen und euren nächsten Diktator wieder abservieren. Mhm. Weil ihr das anscheinend dann doch wieder auch nicht so doll in Ruhe gelassen werden wolltet, dann doch wieder nicht.
Klar, das macht Lahns auch an verschiedenen, also das ist sozusagen in der Analyse des Homo Politicus, wo sie genau das Dilemma dann der haitianischen Gesellschaft dann ein bisschen konkretisiert, also genau die Frage, wie bildet sich eigentlich. Und tatsächlich finde ich, also ich möchte das Buch auf jeden Fall empfehlen, als nochmal so einen ersten Einstieg, weil sie empfiehlt dann, zitiert sehr viele andere Autoren und empfiehlt eben auch verschiedene Bücher, um sozusagen bestimmte Fragenkomplexe sich besser zu verstehen. Also unter anderem eins, dass eben genau die Bildung von Klassen aufgrund von Hautfarbe in Haiti erläutert, was tatsächlich also ein wichtiges Thema in der Politik dort ist und so weiter. Das ist aber, das Buch hat wirklich ist jetzt gar nicht so eine Phase von Lass uns in Ruhe, sondern eher von, da muss man dann die Bagmaus dann doch mitlesen, weil klar ist, es muss hier immer um Weltgeschichte gehen. Es kann nicht sozusagen, man darf Haiti auf keinen Fall als so ein, ja, also im exotischen Fall, der irgendwie auch nochmal gelöst werden muss, betrachten. Oder wo, ja, wenn wir sie in Ruhe lassen, dann wird da alles gut. Also weil das eben genau von den konkreten Herrschaftsverhältnissen, die dort herrschen und von der Armut einfach dann auch also die dann doch sozusagen falsch aufhebt, wenn man möchte.
Gut, du hattest aber noch ein zweites Stück Musik für uns, ne?
Genau, das spielen wir doch zum Abschluss. Nochmal wieder Maya Darren. In diesem Fall von der Platte Merengues Folk Ballads of Haiti, ein Song, den ich sehr gerne mag. Es geht um jemanden, der nicht mehr zur Arbeit gehen möchte. Na, das war noch das Lied davor. Ich würde sagen, jetzt geht es los. Thank you. mich dann zum Teil einfach ab, das ist kein Übertragungsfehler.
Es hat ein bisschen gescheppert, aber das ist bei Radio auch ja nicht schlimm. Das ist ja,
auch die Originalaufnahme ist jetzt nicht perfekt, muss man deutlich sagen.
Das macht alles nichts. Du musst uns aber nochmal den Titel nachreichen.
Ja, genau. Das ist Jannik Lahens, heißt die Autorin. Jannik mit Y und CK. Das Buch heißt Und plötzlich tut sich der Boden auf. Haiti, 12. Januar 2010. Ist erschienen im Rotpunkt Verlag in einer sehr schönen gebundenen Ausgabe.